Wir reden alle von Gleichberechtigung und Chancengleichheit von Mann und Frau. Doch was haben wir erreicht? Werden Frauen genauso gut bezahlt wie Männer? Haben sie die gleichen Chancen wie Männer auf eine Karriere? Ja, so einige Aspekte kann man in diesem Zusammenhang beleuchten. Wir beschäftigen uns in einer neuen Ausgabe intensiv mit der Frage: Frauen in Führungspositionen, wie hart ist der Weg auf der Karriereleiter? Und darüber spreche ich mit Professor Dr. Alexandra Niesen-Rünzi. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin an der Uni Mannheim, mit Ulrike Reinhardt. Sie ist COO von Lindy Elektronik, und Beate Bruckner. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin der UBP-Gruppe. Ja, bevor wir aber ins Detail gehen, hat meine Kollegin Angela Schrödelsecker Julia Henglein einen Besuch abgestattet. Sie ist Geschäftsführerin des mittelständischen Familienbetriebs Zeilfelder in Mannheim und berichtet über ihre Erfahrungen.
Julia Henglein ist in dem Büromöbelunternehmen ihres Vaters praktisch aufgewachsen. Dennoch war ihr Berufswunsch zunächst ein anderer. Sie studierte Ernährungswissenschaften und machte eine Ausbildung zur Heilpraktikerin. Das Familiengeschäft ließ sie aber nie ganz los, und schließlich war der 33-Jährigen klar: Ich möchte das Unternehmen leiten. 2023 übernahm sie gemeinsam mit ihrem Bruder die Geschäftsführung. Wie sie sagt, haben die Eltern nie einen Unterschied zwischen Tochter und Sohn gemacht. Auch die Kunden können gut mit dem Führungsduo leben.
Es kam wirklich ziemliche Begeisterung, eigentlich wurde uns eher entgegengebracht. Und man merkt es auch, es gibt so den einen oder anderen Kunden, wo man dann vielleicht eher mal einen Mann hinschickt. Aber ganz, ganz minimal. Und das ist, glaube ich, dann auch einfach, dann freuen sich andere vielleicht, dass die Frau kommt.
Henglein betreut ihren Kundenstamm und übernimmt vor allem Buchhaltung und Personalverantwortung. Sie ist aber nicht nur Geschäftsführerin, sie ist auch Mutter und bekommt bald ihr zweites Kind.
Ich gehe jetzt nicht automatisch 6 Wochen vor dem Geburtstermin in Mutterschutz. Ich werde auch kein Jahr lang Elternzeit nehmen, sondern man schaut halt einfach, wie man das trotzdem alles geregelt kriegt, dass man trotzdem da ist, weil ich kann und ich will auch nicht einfach ein Jahr lang weg sein.
Sie hat bei ihrem ersten Kind aber auch lernen müssen, beides zu vereinbaren. Denn schlechtes Gewissen ist ein Thema, sowohl der Familie als auch dem Unternehmen gegenüber.
Also das muss ich tatsächlich auch so ein bisschen lernen, dass man da einfach abgrenzt. Dass man einfach sagt, okay, der Kleine war zum Beispiel bei meinen Eltern, da geht es ihm gut. Ich kann jetzt ganz problemlos hier 5 Stunden arbeiten. Und ja, das war so ein bisschen Lernprozess, aber der klappt ganz gut.
Was ein Thema für Henglein ist, ist die Bürokratie in der Elternzeit. Hier sei alles viel zu kompliziert und lohnt sich eigentlich kaum.
Man könnte es auch attraktiver machen, weil das sind alles wichtige Fachkräfte, egal ob jetzt Führungskraft oder nicht, aber jeder jammert, dass es Fachkräftemangel gibt, und dann wird es einem als Frau, es ist einfacher, ein Jahr lang komplett in Elternzeit zu bleiben. Und da finde ich einfach, die Frauen, die Lust darauf haben, die sagen, nee, ich möchte gar nicht komplett draußen bleiben, die könnte man da viel mehr unterstützen.
Dennoch beobachtet die Mannheimerin, dass in ihrem Umfeld mehr Frauen Führungspositionen besetzen oder ein Unternehmen führen.
Als Beispiel: bei den Wirtschaftssenioren waren früher fast nur Männer. Jetzt würde ich sagen, wir sind knapp an die 50-50, Frauen und Männer. Und da muss man ja in einer Führungsposition sein oder Unternehmer selbst. Und da kriegt man das viel mehr mit. Und die Akzeptanz ist auch deutlich höher. Und wir haben jetzt auch schon durchaus bei uns im Bekanntenkreis dann einige Fälle, wo einfach die Frau dann sagt, nee, ich bin bei uns der Hauptverdiener.
Henglein betont aber auch, wie wichtig flexibles und digitales Arbeiten für sie ist. Eine Entwicklung, die vielen Familien jetzt die Möglichkeit gibt, Familie und Arbeit besser unter einen Hut zu bringen.
Dadurch habe ich halt auch die Option zu sagen, okay, ich gehe jetzt um 2, 3, 4 nach Hause, verbringe noch Zeit mit meinem Kind und mache die 2 Aufgaben, die noch übrig sind, mache ich dann abends. Also diese Flexibilität, die finde ich richtig gut.
Julia Henglein steht kurz vor der Geburt. Ihr Mann übernimmt dann auch seinen Teil der Verantwortung. Elternzeit hat er bereits beim ersten Kind genommen. Und das ist ein wichtiger Baustein. Die Hauptlast von Familie und Beruf darf am Ende nicht nur auf den Schultern der Frau liegen.
Ja, wir haben jetzt eine weibliche Führungskraft, eine Unternehmerin kennengelernt, die selbst durchaus positive Erfahrungen gemacht hat. Jetzt sitzen 3 erfolgreiche Frauen hier bei mir. Wie sehen Sie das? Erstmal schön, dass Sie da sind. Und wie sehen Sie das, also Frau Bruckner und Frau Reinhardt? Teilen Sie die Erfahrung, das, was wir jetzt eben gesehen haben? Also was jetzt besonders ist, das möchte ich gleich am Anfang erwähnen, Sie sind ja beide Führungskräfte im technischen Bereich. Frau Reinhardt, Sie sind seit 20 Jahren in der Technologiebranche. Genau, also wie sehen Sie das?
Also Frau Hengelein spricht sehr, sehr wichtige Punkte an und Punkte, die ich auch teile. Sowohl natürlich aus Gesprächen, die ich führe, aber auch aus der eigenen Erfahrung heraus. Also zum einen sehen wir, dass Frauen mehr Verantwortung in Führungspositionen übernehmen. Und zum anderen sehen wir aber auch, dass Unternehmen anfangen und auch das gezielt anfangen, da Rahmenbedingungen zu schaffen, die es überhaupt Frauen ermöglichen, diese Rollen einzunehmen. Und die Kombination, die halte ich für sehr wertvoll und auch sehr wirksam.
Ich kann an vielen Punkten anknüpfen. Ich war in einer ähnlichen Situation. Ich habe auch von meinem Vater die Familienunternehmen übernommen. Die Frau Hengelein hat einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, diese Gleichbehandlung. Ich habe auch einen großen Bruder und es ging schon gleich in der Kindheit los, dass meine Eltern nie einen Unterschied gemacht haben, ob es Jungs oder Mädchen war. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, das dann auch gerade im Familienunternehmen reinzutragen. Und mein Vater war völlig offen, welcher der beiden Kinder in das Unternehmen einsteigt. Und jetzt war es so, dass ich mich einfach sehr für das Thema interessiert habe und mein Bruder eine ganz andere Richtung gegangen ist. Aber das ist, glaube ich, ganz zentral und eigentlich sämtliche Unternehmen, wo eigentlich letztendlich dann auch die Nachfolgeregelung funktioniert hat, war halt durch diese Offenheit dann auch der ersten Generation, dass das dann auch erfolgreich funktioniert.
Ja, Offenheit noch ein ganz wichtiges Thema, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Frau Niesen-Rünzi, Sie legen ja in Ihrer Forschung als Wirtschaftswissenschaftlerin besonderen Fokus auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede auf den Kapitalmärkten. Wie stellt sich denn die Situation von Frauen in großen Unternehmen so aktuell dar?
Sie stellt sich zum einen als sehr positiv dar. Also ich würde sagen, die Zeiten waren noch nie so gut, wie sie heute sind. Wir haben sehr viele Frauen jetzt in Führungspositionen. Insbesondere hat das Thema ja auch sehr viel Rückenwind bekommen durch das Führungspositionengesetz. Wir haben jetzt in den großen börsennotierten Unternehmen in Deutschland im Aufsichtsrat 35% Frauen. In den Vorständen haben wir durch das FIPOC 2 entsprechend 12% Frauen mittlerweile. Mhm. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, gibt es immer noch großen Aufholbedarf. Wenn wir jetzt beispielsweise mal ein bisschen über die großen Unternehmen hinausschauen, gibt es jetzt Zahlen von der Allbright-Stiftung. Bei den Familienunternehmen, bei den 100 größten in Deutschland, da haben wir nur 8% Frauen in Führungspositionen. Das ist sehr wenig. Also da ist Frau Bruckner eine der wenigen Ausnahmen, kann man sagen, die da in Führungspositionen sind.
Ja, es gibt ja auch immer wieder Unterschiede, ne? Also was Sie eben auch gesagt haben, zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach ein kleines Beispiel nehmen, Finanzvorstände. Das sind ja jetzt eher die Seltenheit, dass es da Frauen zu finden sind. Warum gibt es da so eine Differenz? Also warum gibt es so eine Kluft zwischen manchen Unternehmen, die das und das machen, auch als technischer Bereich, ist ja jetzt auch nichts Gewöhnliches in dem Sinn. Was glauben Sie, was ist da das Problem?
Also man sieht in der Tat innerhalb der Unternehmen, dass sich Frauen gerne in den sogenannten Pink Ghettos aufhalten, auch was Führungspositionen angeht. Also das ist dann Marketing, Personal. Man sieht sie seltener als Finanzvorstände. Ich glaube, das hat auch viel mit Stereotypen zu tun. Quantitativ STEM-Fächer sind historisch bedingt immer Fächer gewesen, die mit Männern assoziiert werden, wo Frauen es schwieriger haben, reinzukommen. Und das erklärt, glaube ich, die unterschiedliche Verteilung, die wir da auch beobachten. Gleichzeitig muss man sagen, wo werden die Entscheidungen getroffen? Wo konzentriert sich im Unternehmen die Entscheidungsmacht? Das ist nicht unbedingt die Marketingabteilung, sondern eben eher die Finanzabteilung. Und deswegen sprach ich auch eben von Nachholbedarf. Also da kann sich sicherlich auch noch einiges verbessern.
Ja, das ist auch, also die Frage, die mir jetzt aufkommt, ist es auch so, weil das Interesse, das weibliche Interesse jetzt nicht so an Finanzen ist, sondern eher jetzt im Marketingbereich oder so? Oder ist die Frage überhaupt gestattet?
Also die Frage ist immer, was bedingt was? Mhm. Also wir haben natürlich den Effekt, dass es rein auf unsere von der gesellschaftlichen Stereotypisierung, es wurde gerade schon angesprochen, natürlich auch häufig eher die Erwartungen ausgesprochen werden, wie typisch Mann und Frau, welche Wege zu gehen sind oder auch welche Interessen vielleicht auch schon in früher Kindheit eher geweckt werden. Und da ist Kommunikationswissenschaften oder auch Kommunikation an sich im Bereich Marketing natürlich eines genau von diesen Stereotypen. Auf der anderen Seite hat es auch damit zu tun, wo gehe ich denn hin als Frau? Also wenn ich einen Bereich habe, in dem der eben sehr stark männlich geprägt ist oder eben auch mit männlichen Vorbildern besetzt ist, da frage ich mich ja als Frau schon, passe ich da rein oder will ich da rein?
Ja.
Wenn dann jetzt nicht nur Vorbilder fehlen, sondern wenn solche Bereiche in Unternehmen vielleicht auch noch, was die Unternehmenskultur angeht, und ich verwende das Wort eigentlich nicht gerne, aber die Realität ist häufig so, sehr männlich geprägt sind. Das heißt, so die Spielregeln sind vielleicht nicht die, die auch, wo eine Frau sich wohlfühlt. Ja. Dann entsteht da so ein Dominoeffekt. Und dann fragen sich vielleicht gerade sehr, naja, hochtalentierte und gut ausgebildete Frauen, die auch viele Möglichkeiten haben, ihren Weg zu gehen, fragen sich dann, möchte ich denn in diesen Bereich gehen, wenn ich da keine Vorbilder habe oder vielleicht eine Kultur eben sich vorfindet, in der ich mich nicht wohlfühle.
Ja, die Frage ist ja auch noch, ob das typisch Mann, typisch Frau überhaupt zeitgemäß ist. Also ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäß, ehrlich gesagt. Jeder kann machen, was er will. Trotzdem die Frage, müssen Frauen, also müssen wir mutiger werden oder trauen sich Frauen irgendwie zu wenig zu, zweifeln wir zu sehr? Was glauben Sie?
Also ich glaube auch, dass es letztendlich an der Unternehmenskultur irgendwo hängt. Ich beobachte halt auch, das geht ja schon los, wie Stellenanzeigen geschrieben werden, ob man auch, und es ist halt im Subkontext, kann man da rauslesen, ob da man als Frau auch angesprochen wird und dann wer das Bewerbungsgespräch führt und alle so Themen. Und gerade im Familienunternehmenbereich, wir sind halt sehr Maschinenbau, techniklastig, das ist halt einfach von der Denke her und da ist dann auch eben im kompletten Zyklus einfach, sag ich mal, die Denkweise noch nicht sehr offen. Und ich nehme jetzt einfach mal unsere Unternehmensgruppe. Wir haben 50% Frauenanteil mittlerweile. Ja. Und ich kann nicht bestätigen, dass es zu wenig Ingenieurinnen gibt oder wir bilden jetzt auch eine Elektronikerin aus, dass da kein Interesse da ist. Und dann zeigt das doch schon irgendwo, dass, sage ich mal, die Strukturen irgendwie anders sein müssen. Und dass eben heute kann man sich als tolle Führungskraft und toll ausgebildete Frau aussuchen, wo man hingeht. Und dann geht man doch in ein Umfeld, wo man sich wohlfühlt, weil am Ende kommt es drauf an, dass man Spaß hat, dass man gerne zur Arbeit geht und danach entscheidet man, welche Positionen man annimmt.
Ja, und gerade Sie haben ja auch gesagt, wichtig Prägung im Kindesalter, ne, mit Ihrem Bruder, das haben Sie ja am Anfang gesagt. Also wie wichtig ist es, dass die Eltern Jungs und Mädchen ohne Vorbehalt einfach erziehen? Also jetzt ein einfaches Beispiel am Klettergerüst, der Junge, der darf hochklettern, das Mädchen, das ist nichts für dich. Hört man ja immer wieder. Wie wichtig ist es, dass Kinder einfach da nicht so geprägt werden?
Ja, absolut wichtig.
Ja.
Also da gibt es auch eine ganz klare Studienlage zu, ganz interessante Studien, die sich genau dieses Phänomen angeschaut haben, dass Mütter auf dem Spielplatz die Kinder sehr unterschiedlich eben entweder anfeuern oder sie bremsen nach Geschlecht, wenn sie riskante Kletteraktionen und so weiter da ausführen. Und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist, die frühe Sozialisierung schon, dass man da eben schaut, will ich wirklich diese tradierten Geschlechterrollen-Typisierungen weitertragen oder versuche ich da so ein bisschen gegenzuarbeiten? Denn was Sie eben angesprochen haben, das mangelnde Selbstvertrauen, auch da ist die Studienlage ganz eindeutig. Das spielt schon auch eine große Rolle, warum wir wenig Frauen in Führungspositionen haben. Wir wissen, dass Frauen schlechter verhandeln als Männer. Wir wissen, dass sie den Wettbewerb eher scheuen. Und auch schon bei der Bewerbung für eine bestimmte Position sehen wir, dass Frauen sich nur bewerben, wenn sie der Ansicht sind, dass sie fast 100% der Kriterien erfüllen, die in dem Joboffer aufgeführt sind, während das bei Männern 60% sind. Also die bewerben sich viel eher, auch wenn die Stelle nicht ganz genau passt. Und das reflektiert eben auch, glaube ich, mangelndes Selbstvertrauen und eine größere Zurückhaltung bei Frauen.
Ja, und gleichzeitig noch ein wichtiger Aspekt, der diese beiden Themen verbindet, nämlich wenn Unternehmen jetzt aber, wie gerade erwähnt, beispielsweise die Stellenanzeigen umschreiben, ne, und dann der Studienlage sozusagen entsprechend handeln und dann aber diese Frauen tatsächlich ins Unternehmen kommen und sich dann aber im Unternehmen sozusagen eine andere Kultur darbietet, wie sie jetzt in der Kommunikation nach außen dargestellt wird. Und wir kennen alle die wunderbaren Bilder, ne, von sehr diversen Menschen an Bürotischen, die dann auf den Homepages dargestellt werden. Und dann passiert ein sehr trauriger Effekt, finde ich, denn dann wird nämlich eventuell erfolgreich rekrutiert. Die Frauen kommen im Unternehmen an und sehen sich dann aber in der Realität in der Unternehmenskultur oder auch der Struktur, die in Unternehmen herrschen, ausgesetzt. Und dann, ja, verlassen sie eventuell wieder das Unternehmen, dann hat das Unternehmen Geld ausgegeben. Und wir haben trotzdem auch diesen Effekt in den Frauen so, bin ich da richtig? Kann ich das? Und das ist so eine Doppelung, die ich dann sehr schade finde, die zum einen für Frauen, die erfolgreich Karriere machen wollen, vielleicht einen Dämpfer bedeuten können. Ja. Und gleichzeitig aber Unternehmen auch so eine gewisse Rückbestätigung geben, naja, es gibt ja keine erfolgreichen Frauen. Und da dürfen Unternehmen aus meiner Sicht gerne daran arbeiten, nicht nur nach außen das schöne Bild zu schaffen, sondern auch an ihrer Unternehmenskultur und auch an den Strukturen zu arbeiten. Also siehe zum Beispiel duale Führung, dass eben zwei Frauen sich eine Führungsposition teilen, beispielsweise zu arbeiten.
Ja, genau, da kommen wir zum Thema Strukturen. Also von vielen Frauen ist auch zu hören, dass das flexible und digitale Arbeiten sehr positiv bewertet wird. Also New Work ist ja auch ein Thema der Frauenwirtschaftstage der IHK. Es ist bestimmt auch ein großer Pluspunkt, aber besteht auch die Gefahr, dass man jetzt immer arbeitet und irgendwie nie zur Ruhe kommt? Also wie werten Sie zum Beispiel das flexible Arbeiten?
Also ich finde es auch super spannend. Also wir sind schon, sage ich mal, bevor es ein Hype-Thema wurde, haben wir schon mobiles Arbeiten angeboten. Und bei uns kann jeder, sage ich mal, außer die jetzt bei uns, wir haben auch Techniker, die halt, sage ich mal, zu Anlagen raus müssen. Das lässt sich natürlich aus dem Homeoffice nicht ermöglichen. Aber sonst dürfen bei uns alle Homeoffice machen, sogar teilweise in sehr großem Umfang. Wir haben jetzt sogar einen jungen Ingenieur, der aber jetzt auch, sage ich mal, seine Frau ist sehr erfolgreich im Unternehmen, ist die Hauptverdienerin, er macht hauptsächlich jetzt Elternzeit und der nur noch einen Tag die Woche zu uns kommt und ansonsten im Homeoffice arbeitet. Und ich glaube, es ist extrem wichtig und auch gerade im Einklang mit der Familie zu sein, eben die Möglichkeit zu haben. Bei uns darf auch, sage ich, von den Arbeitszeiten her ganz flexibel gearbeitet werden. Wir haben Menschen, die fangen schon um 9 Uhr an, welche erst um 10.30 Uhr und können auch ganz flexibel das über die Woche gestalten. Und so Modelle sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig und die brauchen wir, um zukünftig gut miteinander arbeiten zu können. Und es ist einfach ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, da offen zu sein. Und wir können trotzdem feststellen, dass dadurch die Effektivität nicht leidet und trotzdem erfolgreich miteinander so arbeiten können.
Ja, man kriegt es ja auch mal ein bisschen mehr mit. Jetzt zum Glück, dass die Frau auch mal der Hauptverdiener ist und eben nicht der Mann, weil es ja auch ein typisches Rollenbild einfach ist. Wie wichtig ist, also häufig ist es so, dass einfach die Frauen ja trotzdem immer noch die Hauptlast tragen, auch den Haushalt zu Hause zu schmeißen, in Elternzeit zu gehen, das Ganze. Wie sehr muss es selbstverständlich werden, dass eben auch Männer genauso viel Elternzeit nehmen wie Frauen und eben nicht die Hauptverdiener sind?
Ich denke, genau ohne diesen Aspekt geht es eben nicht. Also ich sehe auch sehr viele Vorteile von flexiblem Arbeiten in der Theorie. Wir haben aber verschiedene Studien, unter anderem auch von unserer neuen Ökonomie-Nobelpreisträgerin Claudia Goldin, die sich das über die Covid-Zeit angeschaut hat, wie das mit dem Homeoffice funktioniert hat. Und solange die Frauen zu Hause die Hauptlast tragen, was die Care-Arbeit angeht, kann eben das flexible Arbeiten auch dazu führen, dass sie einfach nur gestresster sind und weniger produktiv sind und dass es eben dann nicht hilft, die Karriere und die Familie in Einklang zu bringen. Mhm. Von daher ist es ganz wichtig, dass eben auch innerhalb des Haushaltes die Arbeiten gleicher verteilt werden, sodass die Frau, wenn sie zu Hause ist, eben entsprechend auch Zeit hat und nicht die Kinder um sie rumspringen und sie gar nicht dazu kommt, dann richtig zu arbeiten.
Ja, das ist richtig. Und jetzt nochmal auf die Sache hin. Es gibt ja so einen genannten, ja, Studie der ZDW hat es gezeigt, Sättigungseffekt, sobald eine Frau im Vorstand sitzt, ist es quasi so, jetzt haben wir eine Frau, wunderbar, und es reicht irgendwie so, weil folgt meistens keine zweite, dritte. Warum ist das so? Wie erklären Sie sich das? Was glauben Sie?
Puh, wissenschaftlich habe ich da jetzt keine Erklärung. Ich meine, jetzt, also zum einen ist natürlich, wenn Unternehmen das für die Außenwirkung machen, also ich komme zurück zum Punkt, den ich schon gerade genannt habe, dann ist es so, ja gut, geschafft, Haken dran. Mhm. Und zum anderen ist aber auch für Unternehmen, und wer kommt denn nach? Mhm. Also erfolgreich sind Unternehmen dann, wenn der Nachwuchs auf allen Führungsebenen vorhanden ist. Und wir sehen heute in Unternehmen häufig, dass Teamleitungen, ne, von Frauen übernommen werden. Aber je höher dann die Positionen werden, also gehen wir in eben Gruppenleitung, Bereichsleitung, dann wird es eben die dünner an Frauen. Und dann ist dann sozusagen die nachkommen, übrigens auch aus dem eigenen Unternehmen, vielleicht die Auswahl nicht mehr so groß. Dann wird häufig übrigens extern rekrutiert. Das ist dann natürlich eine Maßnahme. Aber dann sind auch die Positionen nicht immer offen. Und wenn wir als Unternehmen uns darum kümmern, eine langfristige Nachfolgeregelung zu etablieren, dass ich eben weiß, einer der Vorstände geht in 10 Jahren in Rente, dass ich heute schon anfange, da über eine Nachfolgeplanung zu sprechen, auch übrigens aktiv mit den Frauen zu sprechen im Unternehmen. Weil das sehen wir häufig nämlich auch, dass Unternehmen anstatt dass sie konkret auf Frauen zugehen und eine Karriereplanung machen, es oftmals noch so ist, dass man sich melden muss, dass man selbst aktiv werden muss. Und auch da wissen wir, glaube ich, dass es Männern leichter fällt, die Hand zu heben und die eigene Karriere aktiv voranzutreiben. Und da auch mein Aufruf an die Unternehmen, geht aktiv auf die Frauen zu, fragt einmal, fragt zweimal, Lebensumstände ändern sich. Ja. Und werdet da auch aktiv, um selbst für die Nachfolge zu sorgen. Genau. Und ja, rekrutiert mehr.
Ja, das ist genau auch meine Folgefrage zum Beispiel. Wenn wir genauso was haben, wir wollen über dieses Thema nicht lange reden, deswegen jeder vielleicht einen Satz oder so, aber was bringt uns die Frauenquote in Vorständen?
Ich würde sagen, dass sie den Prozess beschleunigt hat und was sie eigentlich nur bringt, ist öffentliche Aufmerksamkeit. Mhm. Es gibt ja jetzt schon seit 20 Jahren genauso eine Quote in Norwegen, da gibt es dann eben auch schon entsprechende Studien zu und da konnte man ganz klar nachweisen, dass sie nicht den erhofften Effekt hatte, dass man insgesamt in der Breite eine Veränderung beobachtet. Mhm. Sämtliche Ausschüsse innerhalb von beispielsweise des Aufsichtsrates sind nach wie vor männlich dominiert. Mhm. Wir sehen nicht, dass insgesamt mehr Frauen nachrücken in Führungspositionen durch die Quote. Also die Quote hat aus meiner Sicht einen sehr limitierten Einfluss auf den genau auf das Gremium, auf das hier angewendet wird, aber nicht die positiven externen Effekte, die man sich erhofft hatte. Aber sie beschleunigt und sie schafft Aufmerksamkeit für das Thema. Das sind aus meiner Sicht die Vorteile.
Also Aufmerksamkeit ist ja auf jeden Fall schon mal gut. Stichwort Netzwerken. Ich habe immer das Gefühl, wir Frauen unterstützen uns irgendwie so außerhalb der Karriereblase super und supporten uns. Und urplötzlich kommt man in diese Karriere rein und dann werden die Ellenbogen ausgefahren. Warum ist es so? Also warum unterstützen sich Frauen ausreichend? Ich glaube jetzt eher nicht. Sind da die Männer irgendwie die besseren Netzwerker? Glauben Sie?
Würde ich so nicht unterschreiben. Also tatsächlich, die Frau Reinhardt und ich kennen uns auch von einem Jungunternehmernetzwerk und die Frau Henglein kennen wir daher auch, das ist ja auch kurz erwähnt, dass da auch immer mehr Frauen jetzt mittlerweile bei den Wirtschaftsjunioren unterwegs sind und da kann ich das überhaupt nicht bestätigen. Das ist ein unglaublich toller Austausch. Ich bin da mit Anfang 20, als ich auch im Familienunternehmen dann in die Geschäftsleitung kam, Mitglied geworden und das hat mich so weiterentwickelt und der Austausch, aber nicht nur mit Frauen, sind natürlich auch Männer dabei, hat mich unglaublich weitergebracht. Und Netzwerken ist aus meiner Sicht das Wichtigste überhaupt, um sich auszutauschen, welche beruflichen Weiterentwicklungen es gibt und einfach auch mit irgendwo Gleichgesinnten und die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, sich zu vernetzen, ist wirklich entscheidend.
Mhm. Und ich glaube, da hat sich auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr viel verändert. Also ich halte es mittlerweile für ein Klischee tatsächlich und glaube an diese Veränderung, weil Frauen sind geborene Netzwerkerinnen. Wir sind also nicht weniger, nicht mehr, vielleicht mehr als Männer. Und was wir schon gelernt haben, und da spreche ich jetzt für uns alle Frauen, dass dieses Netzwerk halt auch intensiver zu nutzen und uns einzubringen. Frau Henglein hat es im Beitrag auch erwähnt, wir sind bei den Wirtschaftsjunioren 50%, fast knapp 50% Frauen. Ich bin auch noch in anderen Netzwerken, dort ist die Quote ähnlich. Da verändert sich im Moment was, auch weil wir gelernt haben, wie wichtig es ist. Und gleichzeitig finde ich, wir Frauen dürfen auch dafür sorgen, dass es nicht stereotypische Netzwerke sind. Ja. Also, dass eben wir dann auf dem Samstagmorgen, anstatt eben mit unseren Familien Zeit zu verbringen, auf dem Golfplatz stehen, weil dort die Entscheidungen getroffen werden. Also, wo wir vorsichtig sein dürfen, ist, dass wir nicht noch einzahlen auf die Netzwerke, die eben dann nicht zugunsten von Frauen arbeiten. Also, ich spiele kein Golf.
Okay.
bewusst nicht unbewusst.
Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Sie sitzen ja eigentlich alle als Role Models. Vorbilder sind wahnsinnig wichtig. Deswegen ist es auch wahnsinnig wichtig, dass Sie heute auf jeden Fall hier sind und wir so eine schöne Frauenrunde haben. Frage zum Schluss. Jeder in zwei Sätzen ungefähr. Welchen Tipp können Sie jungen Frauen geben, die Karriereleiter hoch wollen? Also was sollen sie tun oder was sollen sie auch eher nicht tun? Fangen wir mal hier an.
Ich komme noch mal auf das Netzwerken-Thema zurück, weil es mich einfach auch so stark geprägt hat, eigentlich wirklich offen sein, Interessen nachzugehen, mit Frauen, aber auch Männern zu sprechen, die in den Bereichen unterwegs sind und sich da einfach zu verbinden. Und das bringt unglaublich viel und bringt einem einfach Wissen, ist an der Stelle Macht und da sich das Wissen besorgen, um sich dann weiterentwickeln zu können.
Ja, Frau Reinhardt. Traut euch, denn es darf sich etwas verändern und junge Frauen, alle Frauen, sollten diese Veränderung aktiv mit vorantreiben und ruhig auch mal anecken, mal kurz Grenzen übertreten. Weil nur dadurch, ne, verändert sich auch für uns alle was. Und seid Vorbild. Also sprecht, seid laut, zeigt euch und seid sichtbar. Und dann verändern wir gemeinsam was.
Sehr gut.
Ich würde natürlich als Ökonomin sprechen und empfehlen, sich des Marktwerts bewusst zu sein. Mhm. Wir haben Fachkräftemangel, die Zeiten waren nie besser. Wenn man sich die Frauenwirtschaftstage anschaut, das baden-württembergische Wirtschaftsministerium sagt, Frauen sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Mhm. Man sollte sich also durchaus seines Wertes bewusst sein und selbstbewusster auch mal schauen, wenn die Stelle nicht ganz passt, kann ich die für mich passend machen und dann dementsprechend sichtbar werden und sich trauen. Immer im Bewusstsein des eigenen Marktwertes.
Ja, also wir halten fest, selbstbewusst, trauen, Netzwerken, ganz, ganz wichtig, miteinander reden, Kommunikation ist sowieso das Wichtigste. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Das war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Damit sind wir am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.